anthroposophische Tagung mit dem Thema der Mensch zwischen Engel und Doppelgänger vom 25. Jänner 2004. Vortrag von Dr. Wolfgang Peter mit dem Titel Die charakterbildende Kraft der Sprache und ihre Bedeutung für die zukünftige Menschheitsentwicklung.
Am Anfang war das Wort, heißt es im Johannesevangelium. Es war eigentlich in alter Zeit, bis zur Zeit, bis zum Ende des Mittelalters eigentlich noch selbstverständlich, dass die Menschen dem Wort eine sehr hohe Bedeutung gegeben haben und dass sie eigentlich angenommen haben, dass aus dem Wort heraus oder aus dem, was bei uns Menschen halt sich abschattet im menschlichen Wort, das aber aus dem Götterwort, das ihm zugrunde liegt, dass aus dem die Schöpfung hervorgegangen ist. Dass das Wort eigentlich die gestaltende Kraft ist, die die ganze Schöpfung hervorgebracht hat. Im Wort liegt formbildende Kraft, gestaltende Kraft, besonders in den Konsonanten, darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen. Das ist die gestaltende Kraft, die in allem in der Natur draußen wirkt, die in den Pflanzen wirkt, die in den Mineralien wirkt, die in tierischen Formen wirkt, die letztlich die ganze menschliche Gestalt geschaffen hat. Das Wort, das zunächst einmal nur geistig Hörbares ist, geht dem sinnlich Sichtbaren und Greifbaren eigentlich voran. Das Wort, naja, wie heißt es bei Goethe im Gesang der Erzengel, die Sonne tönt nach alter Weise. Wieder beginnt es mit dem Wort, mit dem Klang und erst später kommt das Sichtbare. Später heißt es dann, der Anblick gibt den Engeln Stärke, aber der Klang geht zuvor. Der Klang ist eine gestaltete Kraft. Oder wenn Sie hernehmen, die biblische Schöpfungsgeschichte, wie es da immer wieder heißt, und Gott sprach, es werde Licht. Das ist nicht so eine beiläufige Floskel, wir nehmen das heute halt alles gerne so beiläufig. Das wurde damals sehr tief empfunden, dass es das Wort ist, das die Schöpfung vorangeht. Und man konnte es in alten Zeiten noch sehr deutlich empfinden, wie dieses Schöpfungswort auch überall im Umkreis der Natur, naja, wie soll ich sagen, nachklingt, im Säuseln des Windes, im Plätschern der Quelle, im Rauschen des Waldes, in den vielen Tönen und Klängen, die die ganze Natur durchziehen, konnten die Menschen in alter Zeit noch etwas von dem ursprünglichen Schöpfungswort vernehmen. Sie konnten es sozusagen noch verstehen, so wie wir heute die Menschensprache verstehen. So haben die Menschen einstmals die Natursprache verstanden. Das waren ihnen keine gleichgültigen Geräusche, sondern etwas, was ihnen erzählt hat, von der Seele, die in der Natur lebt, vom Geist, der schaffend dahinter steht. Eben vor allem in den alten heidnischen Völkern, sogenannten heidnischen Völkern, war das sehr stark heidnisch, kommt von Heide, das heißt von den Menschen, die in der Natur draußen mit der Natur verbunden gelebt haben und diese gestaltenden, eigentlich ätherischen Naturkräfte noch sehr stark miterleben konnten, hellsichtig miterleben konnten. Die Natur als Ganzes sprach also noch zu den Menschen. Und doch ist das Schöpfungswort nach und nach verstummt in der Welt, wenn Sie so wollen. Nicht nur, dass wir taub dafür geworden sind, sondern es ist überhaupt verstummt und verstummt zunächst einmal vor allem in den einzelnen Naturwesen. Na, wenn Sie hernehmen ein Mineral, dann zeigt es uns festgewordene Form. Das tönende Wort nehmen wir nicht mehr wahr davon. Es ist Form geworden. Die Pflanze ist schweigsam. Sie zeigt uns Form, sie verändernde, lebendig verändernde Form, aber sie schweigt. Das Wort beginnt wieder langsam, zunächst als noch sehr unartikulierter Klang im Tierreich hervorzubrechen und uns jetzt etwas zu künden, so ganz unscharf noch und unbestimmt von der Seele des Einzelwesens. Das Tier ist auch beseelt. Aber das Tier kann das, was in seiner Seele lebt, noch nicht sehr artikuliert äußern. Die niederen Tiere noch gar nicht. Ein Wurm gibt keinen Laut von sich. Insekten erzeugen zwar Geräusche, aber die tönen noch nicht aus dem Inneren heraus. Das sind Geräusche, die sie äußerlich erzeugen. So, wenn eine Gelse summt, dann ist das der Flügelschlag, den wir hören und der nicht immer angenehm ist. Oder wenn eine Hummel brummt, dann tiefer brummt. Das sind äußere Geräusche. Erst bei den höheren Tieren, erst dort, wo auch dann die Warmblütigkeit langsam beginnt, beginnen die Tiere von innen heraus zu erklingen und von ihrer Seele etwas zu offenbaren. Und erst beim Menschen bricht das Wort in seiner reinen Gestalt, allerdings noch auch sehr, sehr verhalten zunächst hervor. Eine Sprache entsteht, die im Menschen artikulierte Lautsprache ist, geformte Lautsprache. Die klingenden Vokale, in denen sich das Seelische, das Emotionale, das Gefühl des Menschen ausdrückt, wird in Formen gefasst durch die Konsonanten. Dadurch entsteht die artikulierte Lautsprache. Und der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Erdenwesen, von allen anderen Naturwesen, und der Mensch ist auch Naturwesen. Er ist auch natürlich Geistwesen, aber eben auch Naturwesen. Er unterscheidet sich von allen Naturwesen dadurch, dass er artikulierte Lautsprache hat. Das hat kein Tier. Kein Tier hat das. Oft hört man reden von Tiersprachen und dergleichen. Das ist aber nicht vergleichbar mit der artikulierten Lautsprache des Menschen. Auch etwa, wenn Sie denken an die Wahlgesänge. Dann sind es Gesänge, dann ist es ein reiches Klangrepertoire, aber es gibt nicht, auch bei den Wahlen nicht, die Formung in einzelne Laute, aus denen die ganze Sprache gebildet wird. Und erst dort können wir von wirklicher Menschensprache sprechen, wenn sie sich wirklich klar in Vokale und Konsonanten gliedert und daraus eigentlich ein unerschöpflicher Kosmos an Wortmöglichkeiten, an Wortbildungen sich eröffnet. Die Vokale, die Konsonanten sind im Grunde etwas, was sich in sehr ähnlicher Form in allen Sprachen auf der Erde findet. Natürlich modifiziert, verwandelt, manchmal fehlt etwas, manchmal sind bestimmte Vokale etwa in einer Sprache mit sehr vielen Nuancen versehen, in einer anderen eben gar nicht vorhanden. Wenn Sie denken, südliche Sprache, das Arabische, das A, Allah, Akbar und so weiter. Ganz im A lebt es ganz stark. Wie im Deutschen etwa im E. E. Das ist der häufigste Vokal im Deutschen, das E. Das E. Das ist eine ganz andere Seelenstimmung dahinter. Im A, naja, stellen Sie sich vor, so einen Araber, so einen Beduinen in der Wüste, staunend über die Weite dieser Wüste, sich ganz öffnen dafür und dann dazu zu sagen, Allah, dieses Erlebnis aufnehmen, diese Weite. Wir haben dieses Erlebnis weniger. Wir machen lieber im E fletschen wir schon immer so ein bisschen auf die Zähne und treten der Welt, naja, mit einer deutlichen Abgrenzung entgegen. Aber dafür denken wir danach über die Welt. Wir schauen so mal hinter unserem Gartenzaun hervor, dass einem niemand zu nahe kommen und aus dieser Distanz betrachten wir nachdenkend die Welt. Und so hat jeder einzelne Vokal eine ganz bestimmte Seelenstimmung dahinter, die dann auch in den Völkern typisch ist, bei denen dieser Vokal besonders vorkommt. Und ähnlich ist es auch für die Konsonanten. Im Grunde gibt es eine Ursprache, die sich durch die ganze Menschheit zieht, und das sind eben die Vokale und die Konsonanten. Und aus denen formen sich verschiedene Bilder. Etwa wenn, naja, wir sagen im Deutschen Baum. Der Engländer sagt Tree. Was hat das miteinander zu tun? Begrifflich meint es dasselbe, aber es ist ein anderes Erlebnis dahinter. Na, wenn ich was erlebe ich da? Das ist irgend so etwas, was sich ballt und bauscht, etwas Buschiges, naja, vielleicht eine buschige Krone des Baumes, die ich erlebe. Dieses dichte, dicht belaubte Blätterige. Baum, au, da mache ich noch staunend den Mund auf dabei. Baum, ist eigentlich immer so, ich genieße etwas, ich will mir etwas einverleiben. Ich stelle mir da immer so vor, dass da erlebt man, wie die Wurzeln des Baumes in die Erde hineingreifen und da genussvoll sozusagen die Säfte aus der Tiefe herausholen. Das ist eigentlich so das Grunderlebnis, das hinter dem deutschen Wort Baum steht. Ein Erlebnis, dessen wir uns heute natürlich nicht mehr bewusst sind, aber aus dem heraus dieses Wort gebildet wurde. Es sind ja nicht einfach gleichgültige Zeichen, so wie man uns das heute einreden will, die irgendwie willkürlich entworfen wurden, sondern es steht ein intensives Erleben dahinter, hinter jedem Wort. Ein Erleben, in dem man eben in den Konsonanten bestimmte Formen erlebt hat, in den Vokalen bestimmte Seelenstimmungen erlebt hat, an der Natur draußen. Und dieses seelische Erleben, dieses Formerleben, auch aus dem ist die Sprache heraus entstanden, je nach Mentalität der Völker dann in unterschiedlicher Form. Wenn der Engländer Tri sagt T, mit T steht einmal etwas fest da. T, Tisch, Tafel, T, da stellt sich etwas hin. Tri, Rrr, im Rrr, treibt etwas heraus. Tri, dann treibt man vor Äste nach allen Seiten heraus, Lichtstrahlen eigentlich, in denen sich das Leben verkörpert und die dann zu Ästen und so weiter, noch bei dem sehr stark, lauter Strahlen, die herauskommen. So kann ich auch einen Baum erleben, warum nicht? Damit der Mensch überhaupt der artikulierten Lautsprache fähig wird, fähig wurde im Laufe der Menschheitsentwicklung, fähig wird im Laufe der Entwicklung des einzelnen Menschen, wenn er vom kleinen Kind heranwächst, die nötige Voraussetzung ist die aufrechte Haltung des Menschen. Es wurde gestern im Vortrag von Frau Doktor auch sehr viel über die aufrichte Kraft des Menschen gesprochen. Diese aufrichte Kraft, ohne diese aufrechte Kraft kann der Mensch die Sprache nicht entwickeln. Wenn der Mensch, etwa wenn er unter Tieren, nicht unter Menschen aufwächst und diese aufrechte Haltung nicht entwickelt, dann entwickelt er auch die Sprache nicht. Es verändert, und zwar bei Menschen ist es natürlich so, dass die Anlage zum aufrechten Gang in jedem Fall da ist. Nur damit es sich verwirklicht, muss er selbst mit seinem Ich eben den ganzen Körper ergreifen. Und durch diese aufrechte Haltung verändert sich im Vergleich zum Tier, aber auch der ganze Bau der Sprachorgane, überhaupt des ganzen Körpers. Man spricht immer sehr stark von der Ähnlichkeit im organischen Bau des Tieres mit den Menschen, aber es kommt eben gerade auch durch die aufrechte Kraft doch auch ein entscheidender Unterschied hinzu. Und der wirkt sich besonders auf die Sprachorgane aus. Der aufrechte Kehlkopf erst befähigt den Menschen zu artikulieren. Man sieht hier und da so kleine Splitter, wo das im Tierreich schon so leise vorweggenommen wird. Na, etwa wenn Sie die Vögel hernehmen, manche Vögel, Sie wissen, dass der Papagei etwa kann die menschliche Sprache in begrenztem Maße nachahmen. Ohne dass er mit dem, was er da daher plappert, irgendeinen Sinn verbindet, aber er kann die Formen zumindest bilden. Und warum? Weil der Papagei auch einen aufgerichteten Kehlkopf hat, der sehr ähnlich ist dem des Menschen. Darum kann er diese Worte, diese Laute auch formen. Mit dem Kehlkopf, wie es die Tiere haben, die in die Horizontale orientiert, ganz in die Horizontale orientiert sind, die können das nicht. Schon rein organisch vom Bau her nicht. Da bleibt das Tönen immer unartikuliert. Und dazu, dass die Sprache dann wirklich schön, klingend, volltönend wird, dazu muss diese aufrechte Kraft des Menschen sich sehr, sehr intensiv betätigen eigentlich. Es muss eine gewisse Spannung im Körper herrschen. Je schlaffer ich im Körper bin, je mehr ich mich hängen lasse, desto mehr dämpft das auch den Klang der Sprache. Also ich merke das in meinem Unterricht bei der Sprachgestaltung. Man hört es, sage ich immer, wenn die kleine Zehe nicht dabei ist und nicht die richtige Spannung hat. Man hört es. Ich darf gar nicht hinschauen. Wenn irgendwo nicht dieses wirklich volle, aufrechte, nicht überhebliche, sondern voll schön aufgerichtete ist, die Spannung im ganzen Körper, das sich selbst tragen durch die Kraft des Ich, das ist es ja eigentlich, wenn das nicht als Voraussetzung da ist, dann nimmt es bereits etwas von der Kraft weg. Je mehr ich in mich zusammensinke, desto mehr wird der Klang verschwinden, desto unreiner wird er, desto mehr verliert es aber auch an Formkraft der Konsonanten, desto verwaschener wird die Sprache. Und man erlebt das, wenn Sie heute sich so die Welt betrachten, wie die Menschen sprechen, einmal gar nicht jetzt dem Inhalt nach betrachtet, sondern in der Art, wie sie sprechen, dann können Sie bemerken, dass heute die Sprache eigentlich verhältnismäßig unartikuliert geworden ist. Verhältnismäßig flach geworden ist gegenüber früheren Zeiten. Naja, früheren Zeiten, wir können uns halt immer so bewusst daran erinnern, etwa wie es noch in der griechischen Zeit war. In der griechischen Zeit war es selbstverständlich, dass auch das normale Gespräch eigentlich so war, wie es heute bei uns in der großen Rezitation ist. So hat man sich im Alltag unterhalten. Es war eine Sprache, die klingend war wie Gesang, die voll durchgestaltet war, zumindest bei den Gebildeten. Und bitte.
Ja. Wie ist das denn mit laut und leise?
Es,
manche Menschen,
ja,
in unserem Kreis,
ja,
beginnen immer mehr leise zu sprechen.
Ja,
die
ja.
Kinder waren die so, und so sind die immer klein.
Richtig, ja, das ist richtig. Ja, woran liegt das?
Das ist dann ganz esoterisch.
Es ist dann ganz esoterisch, ja, das ist so esoterisch, dass sie irgendwo sind. Man weiß nicht mehr wo. Ja. Also, wenn ich ganz offen bin, sage ich, man muss ja natürlich die Lautstärke anpassen der Gegebenheit. Das ist schon klar, man muss nicht jetzt vor Ihnen so sprechen wie im Burgtheater. Das wäre zu viel wahrscheinlich, dann würde ich das als unangenehm eher empfinden. Aber es sollte klingend sein. Und es ist aber bei den meisten Menschen heute eine starke Hemmung vorhanden, so weit aus sich herauszugehen und so viel von seinem inneren seelischen Preis zu geben und in die Sprache hineinzulegen. Das hält man lieber zurück. Und die Sprache, gerade wenn sie klingend ist, verrät natürlich sehr vieles und spricht sehr vieles, was im Inneren des Menschen lebt. Besonders wenn Sie sich einmal so jahrelang mit Sprachgestaltung beschäftigt haben, lernen Sie das auch zu hören. Sie hören eigentlich, wie das Tiefere der Seele spricht, das, naja, das man vielleicht aber gar nicht so offenbaren wollte. Wenn Sie so manchmal nach der Reden der Politiker oder dergleichen anhören, wenn Sie hören, was Sie inhaltlich sagen und was aber durch die Art, wie sie es sagen, wie sie es intonieren, herauskommt, das ist, oft geht es sehr auseinander. Also diese Diskrepanz beginnt man dann zu hören zwischen dem, was bloß äußerlich intellektuell den Menschen, sage ich mal, in den Kopf geworfen wird und dem, was innerlich seelisch, aber als ganz anderes vielleicht dahinter lebt. Und instinktiv haben da viele Angst davor, das wirklich herauszulassen. Und lieber sehr zart, sehr gedämpft und zurückzunehmen. Es gehört bei der Sprache, ja, es gehört Mut dazu eigentlich. Mut dazu, auch dieses Innere nach außen zu tragen, klingen zu lassen,
und sich bewusst zu sein, ja, dann muss ich aber mein Inneres auch erziehen, wenn ich das so nach draußen trage. Dann kann ich nicht ein sozusagen unerzogenes Inneres nach außen tragen, sondern ich muss mich darum kümmern, wie sieht es denn da in mir aus? Denn das überträgt sich in der Sprache. Wir werden sehen, dass das in der Zukunft eine ganz, ganz große Bedeutung bekommen wird. Also die aufrechte Haltung, das Sichttragen durch die Kraft des Ich, das ist die notwendige Voraussetzung für die Sprache. Die Folge, dass der Mensch die Sprache entwickelt hat, oder als Folge entsteht das Denken, das selbstbewusste Denken. Sagen wir es besser so, das selbstbewusste Denken. Es war oft eine Frage, die mir gestellt wurde, ja, wie ist denn das? Ist zuerst das Sprechen da, oder ist zuerst das Denken da? Viele meinen heute also, ja, aber sprechen kann das Kind doch nicht lernen, wenn es nicht vorher auch schon irgendwie denken kann. Naja, Weisheit muss natürlich wirken in dem Kind, dass es die Sprache entwickeln kann, und das tut es auch. Aber dieser Weisheit, dieses, wenn Sie so wollen, gedanklichen Gehalts, ist sich das Kind überhaupt noch nicht bewusst. Bewusst wird es erst, nachdem es sprechen gelernt hat, nachdem es in der Sprache, in der Atemluft plastizieren gelernt hat, als Folge lernt es erst innerlich, rein im Seelischen zu plastizieren. Und das ist eigentlich das Denken, dann Formen im Inneren. Das Denken ist also eine Folge der Sprachentwicklung. Daher etwa das Wort für unsere Logik, für das Verstandesdenken. Logik kommt von Logos, vom Wort. Und eigentlich ist zunächst die Logik, etwa so wie sie Aristoteles festgehalten und als erster ausgesprochen hat, eigentlich eine Beobachtung der Gesetzmäßigkeiten, die im Sprechen drinnen liegen. An der Sprache eigentlich hat er die Logik entwickelt. Und Logik ist zuallererst eigentlich eine Methode des richtigen, wahrhaften Sprechens. Und aus dem ist bei uns ja dann immer mehr das nicht mehr laut sprechen, sondern nur innerlich gedanklich sprechen geworden, und das ist dann halt unsere Verstandeslogik geworden. Aber ursprünglich auch ganz stark wirklich aus dem Sprechen herausgegangen. Wie man überhaupt bei den alten Griechen nicht wirklich philosophiert hat, im geheimen Kämmerchen irgendwo in der Studierstube dort gesessen ist und vielleicht alle möglichen Bücher gewälzt hat und danach Ideen, ja, weiß ich nicht, zusammengestohlen oder selbst geformt hat, wie auch immer, sondern man hat eigentlich im philosophischen Gespräch die Gedanken entwickelt, in der Zwiesprache, im Dialog. Bei Platon noch ganz deutlich, er schreibt ja selbst alles noch in Dialogform, weil es immer eine Zwiesprache ist. Erst bei Aristoteles wird es so etwas wie ein Monolog, ein Selbstgespräch, das er mit sich führt. Also aus dem Sprechen geht das Denken hervor. Und je mehr natürlich dieser Weg jetzt geht, aufrichtige Kraft, Sprache, Denken, dann ist das auch ein gewisser Weg der Verinnerlichung. Weil indem ich mich einmal hineinstelle in die Welt, das ist einmal eine ganz äußere Tätigkeit, die ich durchführen muss. Zwar aus dem Kern des Ich heraus, aber ich muss sie ganz mit dem äußeren Körper tun und mich in die äußere Welt hineinstellen. Die Sprache ist etwas, was ganz stark zwischen innen und außen webt, mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen, mit dem Atemrhythmus sich verbindet mit der Welt, zurückzieht in sich selbst, verbindet mit der Welt, zurückzieht in sich selbst. Im Denken lebe ich zunächst ganz in mir. Was ich denke, bekommt zunächst, zumindest ohne tiefere geistige Entwicklung in anderen nicht mit. Also das lebt in mir zunächst. Daher hat der Mensch im Denken, gerade im Denken,
als allererstes das Selbstbewusstsein entwickelt, also ganz bei sich selbst zunächst, in sich, bei sich. Und wir sind im Denken selbstbewusst, es ist uns bewusst, wir denken und wir wissen, wie wir unsere Gedanken formen. Wir sind uns in der Sprache lange noch nicht so bewusst dessen, was wir dabei tun eigentlich, wenn wir sprechen. Ja, wir haben natürlich den Gedankeninhalt dessen, was wir sagen, im Bewusstsein ganz stark. Aber Sprache ist mehr als bloßer Gedankeninhalt. Das ist eigentlich nur die begleitende Ebene. Dahinter steckt eben das, was Formkraft der Konsonanten ist, was Seelenkraft ist, die durch die Vokale wirkt und die eigentlich ein imaginatives Bild formen, immer wieder. Und das erleben wir heute gar nicht mit. Wer erlebt wirklich bewusst mit, wenn er spricht, jeden einzelnen Laut, den er formt? Wer ist sich dessen bewusst, wie das klingt, welcher Seelengehalt da drinnen liegt, wie das auf den anderen Menschen wirkt? Das verschlafen wir eigentlich heute im Wesentlichen. Wir lernen es als Kind nachahmen mit großer Freude und Begeisterung, aber als Kind sind wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so mit dem Ich-Bewusstsein dabei. Das kommt erst danach. Und dann haben wir die Sprache halt mehr oder minder selbstverständlich. Wir werden uns vielleicht ein bisschen bewusster, wenn wir eine Fremdsprache lernen, überhaupt eine, wo wir dann uns die Zunge zersprachelt und wir mit dem Artikulieren Schwierigkeiten haben, naja, dann stoßen wir an die Grenze, von der gestern auch die Rede war, dann wird der Sprachprozess etwas bewusster. Aber gerade eben für die eigene Muttersprache, die wir als Kind erlernt haben, schlafen wir am allermeisten. Für die wirklichen tieferen Kräfte der Sprache. Und eigentlich interessanterweise gerade je mehr aber der gedankliche Inhalt, der Intellekt in den Vordergrund getreten ist, desto weniger bekomme ich von dieser tieferen Ebene der Sprache mit. Ich möchte sogar sagen, also der Intellekt ist ein bisschen etwas, was die Sprache behindert, in gewisser Weise. Und es ist tatsächlich, ich sage nicht nur wie ein Anthroposophen, sondern ist vielfach schon bemerkt worden, ein sehr deutlicher Sprachverfall in der Welt zu bemerken, vor allem bei den Kultursprachen. Ein Sprachverfall im Übrigen, der nicht heute erst begonnen hat, der eigentlich schon über Jahrhunderte geht, der schon über lange Zeit geht. Denn wenn Sie verfolgen, die alten Sprachen, etwa das alte Sanskrit, das ist eine viel, viel reichere, eine viel, viel komplexere Sprache als unsere modernen Sprachen. Die Entwicklung der Sprache geht zunächst nicht so, dass es von einem primitiven Gestammel sozusagen ausgeht und dann wird es immer ausziseliert und immer reicher und immer komplexer, sondern eigentlich sind die alten Sprachen die viel reicheren, wortartreicheren, auch grammatikalisch komplizierteren und differenzierteren als unsere modernen Sprachen. Das Englische, das moderne Englische, das eigentlich so der Vorreiter der Entwicklung in gewisser Weise ist, das ist eigentlich vergleichsweise eine ganz primitive Sprache geworden, sowohl in der Grammatik als auch vom Wortschatz her. Der aktive Wortschatz im Englischen ist heute vergleichsweise gering geworden, so von den europäischen Kultursprachen der geringste überhaupt. Nicht das Shakespeare-Englisch, natürlich, aber das ist nicht mehr das Englisch, das heute lebt. Das moderne Englisch, das so im Alltag gesprochen wird, man hat Untersuchungen gemacht, dass der durchschnittliche Engländer etwa 5000 Worte gebraucht im Alltag. Nicht mehr. Das ist sehr, sehr wenig. Und daher tun sich viele dann auch schon schwer, etwa ein Shakespeare zu verstehen. Ja, da ist so ein unglaublicher Wortreichtum noch drinnen und so viele Nuancen drinnen, die die Engländer selber heute nicht mehr kennen, viele zumindest. Also ist eine Tendenz da, dass die Sprache, naja, sich zurückzieht, zu verfallen beginnt. Dass eben auch die Artikulationskraft, aber bei den Menschen die Schönheit des Klanges zurückgeht. Wenn wir ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurückblicken, hatten wir, ich habe das vorhin schon erwähnt, eigentlich eine gemeinsame Ursprache der Menschheit. Eine gemeinsame Ursprache, die noch etwas sehr Lebendiges, etwas sehr Bewegliches war. Aber das Versprechen der Menschen war nicht differenziert in einzelne Volkssprachen. Es gab auch keine Völker zur damaligen Zeit. Die Völker sind etwas, was erst einmal entstanden ist. Naja, wann ist es entstanden? Die Bibel deutet eigentlich, wie bei so vielen, sehr deutlich darauf hin, wenn Sie sich erinnern an die babylonische Sprachverwirrung, an den Turmbau zu Babel und die darauf folgende Sprachverwirrung, das heißt, wo die Menschen einander nicht mehr verstehen, wo Gruppen jetzt entstehen, die durch Sprachbarrieren getrennt sind, dann ist das etwa die Zeit eigentlich, wo wirklich Völker entstehen, zu entstehen beginnen. Und es ist eigentlich nicht so, dass die Völker jetzt ihre Sprache bilden, sondern die Sprache bildet die Völker. Die Sprache, die jetzt einseitig wird oder einseitiger wird oder nur eine bestimmte Sicht der Welt ausdrückt, die bildet eigentlich die Völker. Und wenn ich sage, die Sprache bildet die Völker, dann muss man es genauer sagen, das Geistige, das hinter dieser Sprache steht, die Sprachgeister, die Volksgeister, die dahinter stehen, die jetzt ablösen oder ersetzen mehr und mehr die Wirkung, die unmittelbare Wirkung der ursprünglichen Schöpfergötter. In der Ursprache lebt noch etwas drinnen von den Kräften, die wirklich auch die ganze Natur draußen geschaffen haben. Von der wirklichen Kraft der Schöpfergötter, also wenn Sie so wollen, der Elohim, wie es in der Bibel geschrieben wird. Der Geister der Form, wie wir es aus dem Anthroposophischen auch kennen. In der Zeit, als die Völker entstehen, sind es eben nicht mehr diese hohen Hierarchien, die Formen in der ganzen Natur gestanden haben, sondern es sind geringere Hierarchien, die jetzt die Führung übernehmen und die jetzt in der Sprache gestaltend darin wirken. Und wir sind auf dem Weg, dass langsam die Menschen auch der Führung dieser Geister entfallen, dass der Mensch herausfällt daraus. Wir leben in einer Zeit, in der die Völker langsam verschwinden werden. So wie sie einmal entstanden sind, so werden sie einmal, nicht gleich morgen, es ist ein längerer Prozess, der natürlich über Jahrhunderte geht, über Jahrtausende, wenn Sie so wollen, geht, aber der deutlich schon begonnen hat, dass die Völker beginnen werden, sich immer stärker zu vermischen, dass die Grenzen zwischen den Völkern verschwinden werden und das wird natürlich auch Auswirkungen auf die Sprache haben. Was wir jetzt im Moment davon sehen, ist eben zunächst nur der Verfallsprozess. Also das, was in den Volkssprachen lebt, im Deutschen etwa, im Englischen, im Französischen und so weiter, dass das immer mehr zurückgeht. Und das wird verloren gehen. Die Volkssprachen werden verloren gehen. Und zumindest in der Form, wie wir sie heute haben. Also wir dürfen nicht glauben, dass das, was heute im Deutschen ist, dass das etwa in 1000 Jahren so noch leben wird in der Menschheit. Es wird übergegangen sein in etwas anderes. Das ist die eine Perspektive, dass ein Sprachverfall da ist. Von Urzeiten her eigentlich. Man kann sagen, die Menschen, als sie zu sprechen begonnen haben, haben eigentlich gleich in sehr hoher Vollkommenheit zu sprechen begonnen. Die Ursprache war eigentlich das Vollkommenste überhaupt. Oder Steiner sagt dann, dass eben etwa im alten Sumerischen noch ein starker Nachklang dieser Ursprache war. Im alten Sumerischen, das ist gerade so zu der Zeit dann Turmbau zu Babel, also etwa 3000 vor Christus, 2500 vor Christus, so genau kann man das nicht datieren. Also Beginn der ägyptischen Kulturperiode etwa.
Nun können wir uns freuen, denn die Sprache soll ja schöpferisch werden.
Richtig, auf das werden wir kommen, das ist richtig. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja, eben. Auf diese zweite Perspektive müssen wir kommen. Und das lässt dann diesen Sprachverfall, der heute so sehr ins Auge stechen kann, wenn man nur ein bisschen aufmerksam beobachtet, wieder unter einem ganz anderen Licht nämlich erscheinen. Dass das durchaus auch etwas Notwendiges ist, dass das etwas ist, was nicht mehr zu bedauern ist. Dieser Verfall der Sprache, ich meine, wohin wird das führen? Es wird dazu führen, dass die Sprache entweder oder zum einen Teil nur mehr zu einem unartikulierten Äußern von Emotionen wird, das heißt, dass es eigentlich zum tierischen Laut wieder verkommt. Na, manchmal hat man so ein bisschen schon den Eindruck, wenn so nur ein paar so Brocken hingegrölt werden, in denen man, weiß ich nicht, Lust oder Unlust ausdrückt, dass man schon ganz stark auf dem Weg irgendwo sind. Das zweite ist, dass Sprache eigentlich etwas wird, was bloß ein Werkzeug des Intellekts ist. Etwas ganz Kühles, ganz Nüchternes, etwas sehr Präzises, etwas, naja, was vielleicht auch gar nicht mehr wirklich Sprache ist, sondern was Schreibe ist, das nur mehr festgehalten ist. Das Interessante ist ja, mit der Zeit des Turmbaus zu Babel etwa beginnt ja auch die Schrift zu entstehen. Vorher haben die Menschen die Schrift nicht gehabt und auch nicht gebraucht. Es wäre niemand in alten Zeiten eingefallen, das Wort in irgendwelchen mysteriösen Zeichen festhalten zu wollen und das dann zu lesen. Das wäre den Menschen ganz tot vorgekommen. Nicht weil in der Sprache wird ja eigentlich nur so ein letzter Schatten dessen, was als imaginatives Erleben hinter den Formkräften der Sprache steht, diese Formen, die da gebildet werden, nur das wird als Schatten festgehalten. Zunächst als Bild, daher vielfach Bilderschriften am Anfang. Das ist eigentlich ein Bild der Imaginationen, die noch mit dem Laut verbunden waren, und das hat man festgehalten. Sehr abstrakt dann schon geworden in der Keilschrift etwa. Da ist es eigentlich wirklich nur mal so der Lichtstrahl, der seine Spur hinterlässt, in ganz abstrakter Form. Dieser Prozess geht natürlich weiter, also dieses Festhalten des Wortes als Schatten, naja, die abstrakteste Form, die wir heute haben, und die auch noch immer wieder als Sprache bezeichnet wird, aber natürlich keine Sprache mehr ist, das sind die modernen Maschinen oder Computersprachen, die Programmiersprachen. Da ist die logische Struktur ganz stark und das eigentlich seelisch-geistige, aber das dahinter lebt, das Formende, ist ganz ausgelöscht. Es ist eigentlich nur eine Folge von Symbolen, von Zeichen, vielleicht noch manchmal ein bisschen mit ein paar englischen Brocken drinnen, damit man es ein bisschen besser lesen kann, aber oft auch das nicht, letztlich nur mehr Nullen und Einsen oder irgend so etwas. Und die bedeuten nur mehr eine ganz strenge logische Anweisung, dafür bestimmte Maschinenreaktionen auszulösen. Nichts anderes mehr. Dann ist das Wort ganz abgestorben zum Schatten und ist etwas mechanisch, selbst, automatisch, selbsttätiges in der Runde geworden. Das ist also so der letzte Punkt. Also in diese zwei Richtungen beginnt die Sprache zu zerfallen. Einerseits in diesen streng logischen, abstrakten, toten Schatten, andererseits in dieses unartikulierte, naja, Krölen, wenn Sie so wollen, wo es sich nur mehr Lust und Leid im tierischen Sinne fast aus der Tiefe offenbart. Das eine ist mehr das Luziferische, wenn wir es anthroposophisch ausdrücken wollen, das wirkt, und das andere ist mehr das Arimanische. Also die Sprache wird zerrissen sozusagen von Luzifer und Ariman. Der Luzifer holt sich dann mehr die Vokale und der Ariman nimmt die Formkraft der Konsonanten und lässt dann in die Welt erstarren. Und damit geht die Sprache verloren. Das Interessante ist, dass, weil wir gerade von den Maschinensprachen, unter Anführungszeichen den Computersprachen, den Programmiersprachen reden, das sind eigentlich die ersten Sprachen, die der Mensch entwickelt hat und nur der Mensch. Also da ist nichts mehr von Volksgeistern drinnen, da ist nichts mehr von von höheren geistigen Kräften drinnen, das sind Dinge, die der Mensch rein irdisch wie ein Irdischer geschaffen hat. Und gerade in dieser Sprache, die der Mensch geschaffen hat, als erste Sprache, sehr unter Anführungszeichen, in der lebt eigentlich nichts Menschliches mehr. Das ist auch irgend so was Paradoxes fast. Die erste von Menschen, wirklich von Menschen gesprochene Sprache ermangelt des Menschlichen. Also da haben wir noch ein sehr interessantes Bild von uns in die Welt gestellt, in der eigentlich nichts Menschliches mehr lebt. Rudolf Steiner hat einmal, ich habe Ihnen das auch kopiert bei den Texten, für Marie Steiner einen Spruch verfasst, der so geht. Sterne sprachen einst zu Menschen. Ihr Verstummen ist Weltenschicksal. Des Verstummens Wahrnehmung kann Leid sein des Erdenmenschen. In der stummen Stille aber reift, was Menschen sprechen zu Sternen. Ihre Sprechens Wahrnehmung kann Kraft werden des Geistes Menschen. Da drückt sich also genau das aus. Es ist zunächst ein Verstummen da, ein Verstummen des alten Schöpfungswortes. Es geht bis auf einen Nullpunkt und etwa dort stehen wir heute, so ziemlich an diesem Nullpunkt stehen wir heute. Von diesem Nullpunkt wird sogar noch unter Null auf der einen Seite gehen, eben dort, wo es vom Arimanischen, vom Luziferischen erfasst wird. Von hier aus kann aber auch ein Aufstieg beginnen, durch die Ich-Kraft des Menschen. Wenn in Zukunft die Sprache wieder belebt werden kann, dann nur aus dem Ich des Menschen heraus. Unmittelbar aus dem Ich des Menschen. Mit bewusster Kraft aus dem Ich heraus. Es wird also nicht mehr so sein, dass so wie durch traumhafte, geniale Inspiration die Sprache beflügelt wird, sondern nur durch das, was der Mensch schöpferisch in die Sprache hineinlegt. Der Mensch wird in der Zukunft, oder einige Menschen, oder hoffentlich viele Menschen, werden in der Sprache schöpferisch werden. Ich meine, so kleine Ansätze findet man natürlich immer wieder, oder hat man schon gefunden, bei den großen Dichtern ist es immer wieder da, dass sie einmal wortschöpferisch sind. Und da holen sie zwar einerseits noch was herein vom Volksgeist, von der Volkssprache, etwa wenn ein Goethe wortschöpferisch war, im starken Sinne und manchmal Worte erfunden, wenn man so will, hat, die es noch gar nicht gegeben hat, oder Wortvariationen, die es noch gar nicht gegeben hat, dann holt er natürlich einerseits noch etwas heraus aus der Volksseele, aus dem Volksgeist, aber er wirkt schon sehr stark mit seinen Ich-Formen hinein und modifiziert das eigentlich, legt etwas von seiner Ich-Kraft hinein. Und das wird stärker werden in der Zukunft. Also, naja, wenn wir alle oder einige mal so kleine oder größere Goethes werden müssen. Das ist noch ein bisschen Zeit. Noch sind wir nicht so weit. Wir werden also bewusst in der Sprachbildung werden müssen, so wie wir heute erst bewusst im Denken sind. Im Denken sind wir einigermaßen aufgewacht, zumindest als erste Stufe im abstrakt-logischen Denken. Das ist noch eine sehr milde Stufe des Denkens, das ist eigentlich ein Kombinieren von Gedanken. Ich glaube, wenn wir logisch denken, kombinieren wir eigentlich fertige Gedanken in neuer Anordnung und spielen eigentlich durch, welche Anordnungen möglich sind und welche keinen Widerspruch ergeben und so weiter. Das ist noch nicht ein wirklich schöpferisches Denken, sondern es ist ein Arbeiten mit vorgefertigten Gedanken, die uns einmal durch Inspiration gekommen sind.
Nicht nur, wenn Sie denken, als die Philosophie begonnen hat, also im alten Griechenland, wenn etwa ein Platon Philosophie betreibt, dann ist das eigentlich noch nicht so ein intellektuelles Eigendenken in unserem Sinne. Sondern Platon selber spricht ja davon, dass er die Ideen wahrnimmt. Dass es ein Erleben der Ideen, des Gedankengehaltes der Welt eigentlich ist. Also des Geistigen, das hinter der Natur schaffend steht, wahrgenommen in relativ abstrakter Gedankenform. Das ist etwa das Platonische. Nicht mehr die ganz starke Imagination, nicht mehr wirkliche starke Hellsichtigkeit, sondern letzter Rest davon in Gedankenform das Geistige der Welt wahrzunehmen. Das heißt, es ist ein Wahrnehmen nicht des eigenen Denkens, sondern des Denkens, das in der Natur waltet. Diese fertigen Gedanken nimmt dann Aristoteles und fängt an, sie zu kombinieren in verschiedener Form. Er erlebt selber nicht mehr so stark die Ideen draußen, sie vor allem nicht mehr in ihrem Werden, sondern nur mehr als fertiges Produkt, und sie beginnt da jetzt zu kombinieren. Das ist unser Verstandesdenken. Und in dem sind wir ganz bewusst. Wir werden bewusster werden auch im wirklichen Bilden, im schöpferischen Bilden eigener Gedanken. Wir sind eigentlich jetzt, nämlich schon genau jetzt in unserer Zeit, dort, wo das beginnen muss. Wozu Rudolf Steiner eben auch schon die Basis gelegt hat, etwa in seiner Philosophie der Freiheit und dergleichen. Wenn wir ins lebendige Denken hineingehen, dann ist es ein schöpferisches Denken. Nicht mehr bloß ein kombinatorisches, sondern ein kreativ gestaltendes Denken. Und eigentlich erst dort, wo wir dieses kreativ gestaltende Denken entwickeln, dort werden wir uns, unserer selbst, als geistiges Wesen so richtig bewusst. So im abstrakten Denken werden wir uns zwar auch schon unserer selbst bewusst, wir wissen, ich kombiniere die Gedanken, aber was ist dieses Ich? Fragen Sie die Menschen heute, was sie über das Ich wirklich wissen. Ja, ich, sie sagen es schon dauernd. Und ich will und ich möchte und ich brauche und so weiter, das sagen wir schon, aber was dieses Ich wirklich ist, dass es wirklich ein geistiges Wesen ist, das werden Sie nicht so verbreitet finden als Anschauung und als unmittelbares Erlebnis. Wenn ich aber wirklich schöpferisch im Denken werde und bewusst diesen Schöpfungsprozess miterleben kann, im Denken zunächst, dann in dem Moment werde ich mir selbst als geistiges Wesen bewusst, als ein Wesen, das eben aus dem Nichts heraus etwas erschafft, zunächst in ganz dünner Form, in Gedankenform, aber immerhin, und dann beginnt auch eine Zeit, in der das platonische Ideenwahrnehmen auf neue, ganz selbstbewusste Art wieder aufleben wird. Denn in dem Moment, wo ich meine eigenen Gedanken schöpferisch bilden kann und diesen Prozess beobachten kann, dann kann ich auch das Bilden und Werden und sich Verändern in der Gedankenwelt draußen in der Welt miterleben. Das heißt, eine neue Ideenwahrnehmung beginnt wieder. In dem Moment, wo ich meine eigenen schöpferisch gestalteten Gedanken beginne wahrzunehmen und an ihnen lerne sozusagen, wie man Gedankenformen wirklich erlebt. Erlebt, indem ich sie schaffe zuerst. Dann lerne ich daran nachschaffend auch die welten Gedanken wieder mitzuerleben. In der Zeit stehen wir drinnen, wo das zumindest für einzelne Menschen, namentlich für uns Anthroposophen, wichtig wird. Und der Stein hat sehr deutlich gesagt, am Ende des 20. Jahrhunderts, das haben wir bereits erreicht und überschritten, werden zu den, gerade in der anthroposophischen Bewegung, zu den Aristotelikern, wie er es nennt, also zu denen, die zunächst versuchen, Anthroposophie und Geistiges mit dem logischen Verstand zu erfassen, die dazukommen, die Platoniker sind, und die bereits wirklich konkret zu erleben beginnen, den Gedanken, die Halt der Welt. Und sich bewusst sind, dass das etwas anderes ist, als die Gedanken, die ich mir selber schaffe. Sie werden unterscheiden lernen zwischen dem, was meine schöpferischen Gedanken sind und was Weltengedanken sind. Also eine Gedankenwahrnehmung wird kommen, jetzt in unserer Zeit. Noch stärker wird diese Wahrnehmung des Geistigen aber dann werden, wenn wir genauso wie wir jetzt im Denken aufmachen, in der Sprache aufmachen. Dann kommen wir noch in eine viel, viel tiefere und konkretere Ebene hinein, des Geistigen.
Aber ja. Diese Art des Denkens ja. Nicht sprachgebunden.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Es muss sich lösen davon und vor allem also nicht gebunden an irgendeine bestimmte Volkssprache, sondern das Gemeinsame ist dann nur das, die formbildende Kraft, die dahinter steckt. Die sich einerseits eben dann äußert in einer Form in der Sprache, in ganz anderer Form im Denken. Und die etwas viel, viel bildhafteres, imaginativeres bekommt. Es sind trotzdem letztlich die gleichen Kräfte, die hinter beiden dahinter stehen. Die Kräfte, die sich in der Sprache offenbaren, das sind die ätherischen Bildekräfte, die Formen in der Natur draußen bilden. Und in den Gedankenformen lebt aber genau dasselbe eigentlich. Aber eben jetzt nicht mehr gebunden gerade an diese logische Wortfolge, das ist es nämlich vor allem. Mit Sprache gemeint als das, was wir sozusagen die lineare Sprache haben, die jetzt Subjekt, Prädikat und so weiter und in dieser logischen Ordnung steht. Wenn ich nämlich Sprache in ihrem imaginativen Gehalt nehme, dann ist sie Bild. Und dann, wenn ich sie auf dieser Ebene erfasse, dann ist sie eigentlich dasselbe, was auch im Denken lebt. Das erlebe ich auch in der Imagination. Und was wird dann? Aus Sprache wird dann nur noch etwas Höheres. Es wird Inspiration daraus, die noch dahinter steht. Die das Bild sozusagen verstehbar ist falsch gesagt, aber die das Bild bewusst erfassbar macht, dass ich bewusst weiß, was hinter dem imaginativen Bild steht. Das ist dann natürlich ganz, ganz weit entfernt von dem, was wir als äußere Sprache haben. Von dem ist es ganz weit, weit, weit weg. Sondern es ist die Kraft, die dahinter steht. Und von der unsere äußere Sprache nur das alleräußerste Zipfel ist. Und die zukünftigen, bitte. Das ist eben dann nicht mehr, zumindest nicht mehr die einzelnen Volksgeister. Die sind es nicht mehr, sondern etwas viel, viel Höheres. Etwas viel, viel Höheres, das darin lebt und das wieder ganz letztlich zurückgeht bis an die Quelle, aus der es ursprünglich einmal gekommen ist. Etwas, naja, von dem Paulus, der sagt, nicht ich, sondern der Christus in mir. Es ist letztlich die Christuskraft, die dann dadurch wirkt. Und man wird die Sprache sprachschöpferisch in der Zukunft nur dann verwandeln können, wenn man sie zunächst einmal, naja, das blödes Wort, aber enthortet, befreit von dem, was wir als Worte kennen, als Äußere. Das heißt, das, was unsere Sprache heute ist, die wir bekommen haben, die wir mitbekommen haben, die muss eigentlich sich auflösen. Sie muss weggehen, sie muss Bild werden, Gestaltendes, Imaginatives, es muss Inspiration durchklingen, sogar Intuition, also ein erhöhtes Geistiges durchspricht. Und das müssen wir dann wieder herunterholen, um erst immer wieder eine neue Sprache, neue Worte zu schaffen. Aber die Voraussetzung ist ganz, ganz lösen von dem, was unsere Sprache ist. Naja, das Problem ist, dass wir eben diese Sprache, die kommen wird, einmal heute noch nicht haben. Wir sind noch nicht dort, aber richtig, in der Arrhythmie lebt genau dasselbe. In der Arrhythmie lebt dasselbe. Arrhythmie ist unter anderem sichtbar gewordene Sprache, ist sichtbar gewordene Musik. Das heißt, da sind es genau dieselben Ätherkräfte, mit denen wir zunächst einmal arbeiten, die in der Körperbewegung sichtbar werden und die dadurch in der Folge aber was tun? Die Gestaltung des ganzen Körpers verändern werden, schrittweise. Das heißt, der Mensch wird in der Zukunft nicht nur die Sprache neu schaffen, umschaffen, verändern, sondern wird seinen ganzen Körper danach umbauen, seine ganze Gestalt verändern dadurch. Durch dieselben Kräfte, die heute eben sichtbar werden in der Arrhythmie, im Bilde zunächst. Aber die Arrhythmie, aber auch im Kleineren die Lautsprache, verändert ja den ganzen Körper, weil wenn wir sprechen, verändert sich plastisch alles im Körper eigentlich, ganz leise. Sie dürfen nicht denken, dass jetzt der Mensch gleich als was ganz anderes dasteht. Es sind leise Veränderungen, aber der ganze Gaumen formt sich um. Die ganzen Sprachorgane nehmen Formen an, die sich verändern, und wenn wir das immer wieder intonieren, kommen dadurch auch bleibende Spuren im Organismus zurück. Das wird stärker werden. Das wird in Zukunft stärker werden. Der Mensch wird durch die Sprache, durch die große Sprache, die dann sozusagen Arrhythmie oder etwas Vergleichbares ist, wird seinen Körper verändern. Und zwar so verändern, dass der Körper des Menschen Ausdruck seines individuellen Ichs wird. Dass er seine individuelle Form gewinnt. Bis jetzt ist der Körper, der Leib des Menschen eigentlich mehr Tempel der Götter, etwas, was die Götter ihm geschenkt haben. Was sie ihm geschenkt haben, aber mit dem Auftrag eigentlich, mache selber etwas daraus. Baue sozusagen den Tempel, in dem dein Ich wohnen kann, baue dir den Tempel, der genau deinem Ich entspricht. Naja, da haben wir noch einen Weg vor uns, bis die Sprache so weit kommt. Und als Kern ist es nämlich die Sprache, das Wort, das darin wirkt. Das Wort, das sich einerseits dann bis in die Körperform hinein manifestiert, oder das sich nach innen zu bis in die Form des Denkens her widerspiegelt. Also als innere seelische Gestaltung. Aber der Kern ist die Sprache, aus der das hervorgeht. Und dann wird es einmal so weit kommen, wo Rudolf Steiner hinweist, und was eigentlich so zunächst so schwer verstehbar ist, es wird einmal die physische Fortpflanzungskraft in der Menschheit versiegen und der Mensch wird sich durch das Wort fortpflanzen und wird durch das Wort sich das Gefäß schaffen, in dem er im Irdischen lebt. Naja, dieses Gefäß wird dann natürlich anders ausschauen als heute, das ist auch klar. Und es wird andere Formen annehmen und es wird nicht mehr so dicht im Stofflichen drinnen stehen wie heute. Aber die Zeit ist nicht so ferne, denn Rudolf Steiner hat gesagt, dass im 6., 7. Jahrtausend die Fortpflanzungskraft der Menschen versiegen wird. Und dass dann ein Leben im irdischen Bereich, in wohl dann viel ätherischerer Form als heute, nur mehr möglich ist, wenn der Mensch zu dem Zeitpunkt die Fortpflanzung durch das Wort sich zumindest in gewisser Form errungen hat. Es ist also gar nicht so eine weite Zukunft. Nicht wahr, was sind ein paar Jahrtausende in der Menschheitsentwicklung? Nichts im Grunde. Das heißt, innerhalb dieser paar Jahrtausende bis dahin, bis ins 6., 7. Jahrtausend, sollten wir als Menschheit so weit gekommen sein, dass wir in der Sprache so schöpferisch sind, dass wir gleichsam uns selbst, zumindest unserer Hüllennatur nach, schaffen können. Schaffen können. Dazu wird es einer unglaublichen Kraft in der Sprache bedürfen,
eine schöpferische Kraft in der Sprache. Und wir müssen vielleicht noch auf eines kommen. Es wird keine Volkssprachen mehr dann geben. Es wird auch keine gemeinsame Ursprache der Menschheit geben, zumindest keine festgelegte Ursprache. Ja, wie werden sich denn die Menschen verständigen können? Es wird eigentlich nur mehr so etwas geben wie eine Individualsprache. Eine Sprache, die Ausdruck des individuellen Menschengeistes ist. Das wird allmählich entstehen. Es wird entstehen dadurch, dass einmal die Volkssprachen sich vermischen, dass sie verändert werden dadurch und dass jedes Individuum sie in einen immer spezielleren individuellen Gebrauch nimmt und überformt. Und so wird immer mehr eigentlich eine Sprache entstehen, die zunächst jedes Individuum in anderer Form gebraucht und in anderer Form hervorbringt. Aber je mehr wir diese schöpferische Kraft in der Sprache entwickeln, desto mehr werden wir auch die nachschöpferische Kraft entwickeln. Das heißt, indem der andere zu uns spricht, werden wir das, was er spricht, was er der Luft übergibt in Form des Klanges, nachschöpfen können und im Nachschöpfen erleben können, was hat denn der da eigentlich hineingelegt? Indem wir die geistige Kraft, aus der er das geschaffen hat, miterleben, nacherleben, namentlich in den Konsonantenbildungen, im Nacherleben die Formkräfte, die er hineingelegt hat, nacherleben im Klang das, was in deinem seelischen Erleben war, und aus diesem Nachschöpfen werden wir verstehen, was er gesagt hat. Und nicht, weil es ein Wort ist, das wir sozusagen im Lexikon nachschlagen können und das wir gelernt haben einmal als Kind, sondern wir werden es auch verstehen können, wenn es ein Wort ist, das wir noch nie gehört haben, das vielleicht in dem Moment, wo der andere spricht, so entstanden ist. Erst. Und jetzt ganz ausdrücklich sein Ich, seine Individualität. Und dann werden wir eigentlich zunächst einmal über das Medium der Sprache uns unmittelbar verbinden können mit seinem Ich. Dazu ist Liebe notwendig. Liebe in sich verschenken, das heißt, dass ich mich als Ich eigentlich ganz verschenke und das ganz in die Sprache hineinlebe, und dass Liebe auf der anderen Seite ja auch bedeutet, aber Empfängnisbereitschaft aufnehmen zu können, das was geschenkt wird. Liebe hat ja eigentlich immer zwei Seiten, sich verschenken können, aber auch annehmen können. Nicht nur die Liebe geht eigentlich ins Leere, wenn niemand da ist, der das Geschenk annehmen kann.
Ich finde das wunderbar, weil gerade die Liebe ist ja auch eben sehr vielen Gegenden.
Richtig.
Und wir haben die Konsonanten eben auf den
Tierkarten. Richtig, richtig.
Und
richtig.
Sehr viele sind
entscheidend. Richtig, richtig. Richtig.
Also von beiden Seiten,
das, richtig, ja, richtig, richtig. Und indem wir das machen und indem wir ganz aus dem Ich heraus schaffen, verbinden wir uns ja eigentlich gerade mit dem Allerhöchsten Geistigen. Mit dem Allerhöchsten Geistigen. Und dann ist es denn wirklich auch dieses Nicht-Ich, sondern der Christus in mir, der durch das Ich spricht sozusagen. Also gerade dort, wo wir am stärksten individuell sind und am stärksten dieses individuell Schöpferische hervorbringen, gerade dort verbinden wir uns am stärksten aber auch mit dem Christus. Am stärksten mit dem höchsten Geistigen, das eigentlich über alle Hierarchien noch hinausgeht. Das heißt, auf die Frage, welche geistigen Kräfte werden dann in der Sprache wirken, dann sind es nicht mehr die Volksgeister, dann sind es nicht mehr die Geister der Form, dann ist es das höchste Geistige, dann ist es eigentlich der Christus selber, der durch das Wort spricht, der in der Liebe der Menschen lebt. Und dann wird auch eine ungeheure Kraft in der Sprache sein, Liebe mit Kraft vereinigt, sodass die Sprache, oder Steiner sagt immer, die Sprache wird magische, moralische, magische Gewalt bekommen. In der Sprache lebt auch Willenskraft. Willenskraft ist formende Kraft, Willenskraft ist aber zugleich moralische Kraft. Kraft nämlich, sich selbst zu tragen, sich selbst in der Hand zu haben. Dieselbe Kraft, die in der Aufrichtekraft des Menschen äußerlich physisch liegt, liegt in dieser moralischen Willenskraft drinnen, und die wird, sagt Rudolf Steiner, etwa im 6. Jahrtausend, auf jeden Fall in der 6. nachatlantischen Kulturperiode, so weit sein, dass sie magische Gewalt gewinnt, die Sprache nämlich. Aber wenn man sagt magische Gewalt oder magische Kraft, dann darf man sich das eben nur denken, vereint mit der Liebe, vereint mit dem Prinzip der Freiheit, denn ohne Freiheit ist Liebe nicht möglich. Und dann ist es eine magische Gewalt, die nicht zwingt die anderen Menschen, aber die so viel geistige Substanz in die Sprache legt, dass die Sprache etwas werden kann wie wahrhafte Seelennahrung für die anderen Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, selbst diese moralische Kraft aufzubringen. Und das wird in der Zukunft wahrscheinlich das einzige Mittel sein, um den Menschen zu helfen, und das werden gar nicht so wenige sein, die in ihrer Entwicklung nicht mehr mitgekommen sind, die einen Anstoß brauchen, um in ihrer Entwicklung weiterzukommen. Denn die Entwicklung wird auseinandergehen. Das, was in der Apokalypse geschildert wird als Scheidung der Geister. Es wird einen Teil der Menschheit zunächst geben, die eben das, was wir jetzt besprochen haben, schaffen, die auf diesen Weg kommen, und ein anderer, der zunächst droht abzusinken. Wo es eben beginnt, ins tierische Grölen, wenn wir es von der Sprache her betrachten, zu verfallen oder nur mehr im abstrakt maschinenhaften zu leben, als im Unmenschlichen zu leben. Und diese Menschen werden zunächst aus sich heraus, aus ihrem Ich, nicht die Kraft finden, aus diesem Verfallsprozess herauszukommen. Aber da gibt es eben dann die Möglichkeit, mit dieser starken moralischen Kraft, in der die starke Liebe drinnen lebt, das als wirksame Seelenkraft aufzunehmen. Das heißt, im Wort wird eine Kraft liegen, die nicht mehr moralisch belehrend ist, sondern die wirklich moralische Kraft. Das heißt, Kraft, sich auf die eigenen Füße zu stellen, sich selbst in die Hand zu nehmen, den Menschen geben kann. Das wird es in der Zukunft geben. Und das wird all den Verfallsprozessen, die wir bemerken können und heute sehr stark bemerken können, entgegentreten als Möglichkeit. Aus dem Ich der Menschen heraus, beginnend bei wenigen zunächst. Aber diese wenigen können sehr viel bewirken in der Zukunft. Aber damit haben wir schon ein bisschen überzogen. Danke. Wenn Sie noch kurz Fragen dazu haben, jetzt dann gerne, und dann können wir ausführlicher nach dem Vortrag von Herrn Kinzlauchner sprechen. Danke. Ja, können wir keine Übungen mehr machen.
Ich würde eine kurze Pause machen und dann würde ich sagen, dass ich bei Gut. Also gehen wir uns aufstehen und dann geht's weiter. Auch Klaus Peters ist mir noch wieder zugekommen und sagen,